Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day. Heute ist der 10. Oktober 2007. Das ist der 37. Digitalk. Herzlich willkommen. Mein Name ist Roger Zeri.
Ich bin der Matthias Schüssler.
Und unser Gast heute ist der Raphael Krütli.
Raffi
sagt man, glaube ich, gell?
Genau.
Okay. Du bist an der Hochschule Luzern tätig. Was machst du dort genau?
Ich bin eigentlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Das ist so ein Zwischending zwischen Assistent und dann einmal Dozent.
Okay. Dein Fachgebiet ist Forensik und Computer. Über das reden wir dann später noch ein bisschen mehr. Genau. Kannst du vielleicht trotzdem in zwei Sätzen kurz erklären, was das ist?
Forensik an sich, oder man versucht mit wissenschaftlich fundierten Methoden einen Fall zu eruieren, oder was dort eben abgelaufen ist, und versucht das auch wieder herzustellen. Eben, wer könnte die Täter gewesen sein, Täterschaft, und was ist genau passiert?
Also Rekonstruktion von irgendwelchen Vorgängen.
Und die IT-Forensik ist dann natürlich einfach auf IT-Mittel beschränkt.
Wunderbar. Dann würden wir doch schnell zum Feedback zur letzten Sendung kommen, Matthias.
Genau, zum letzten Digitalk, wo es um Informatikunterricht an der Schule gegangen ist, hat uns der Freddy Zülig geschrieben. Und zwar folgendes Märli, es ist ein Märli, aber es hat wahrscheinlich einen wahren Kern. Und er schreibt da: Es war einmal ein einsamer Primarlehrer, der wollte seinen Schülerinnen und Schülern an der aufkommenden Informatik teilhaben lassen. Ein guter Geist zauberte eine Handvoll von IBM-Rechnern herbei, die er mit Hilfe von Heinzel Frauen und Männern in ein Klassenlager über dem Brienzer See und ein Jahr später in eine Kurs- und Projektwoche verfrachtete. Dort versuchten sich Viert- bis SechstklässlerInnen an der Programmiersprache Logo. Es entstanden wunderbare geometrische Figuren, die Kinder bekamen eine leise Ahnung von Rekursion, Algorithmen und geometrischen Gesetzen. Um seiner Einsamkeit entfliehen zu können, versuchte besagter Lehrer mit Veröffentlichung der Ergebnisse in Fachzeitschriften und in einem Video auf die Wichtigkeit des möglichst früh einsetzenden Informatikunterrichts hinzuweisen. Aber dann erschien die böse Fee, welche den Namen Erziehungsdirektion hatte. Von ihr kam die strikte Weisung, dass Informatik nur an der Oberstufe zugelassen sei. Und wenn der Primarlehrer nicht gestorben ist, hört er hier und da den Digitalk und reibt sich die Augen. Dann gehen wir zu den News. Die Musikindustrie will mit Schadenersatzklagen und Anzeigen gegen Schweizer Benutzer von Tauschbörsen vorgehen. Das hat der Roger Chevalat von der Anti-Piracy Federation letzte Woche gesagt. Und zwar kurz nachdem sich National- und Ständerat bei der Revision vom Urheberrecht dafür entschieden haben, die Konsumenten zu schützen. Nach dem Entscheid vom Parlament bleibt das Kopieren und das Abladen von Musik für den Privatgebrauch weiterhin legal. Raffi, da entscheidet sich das Parlament für konsumentenfreundliches Urheberrecht und kurz darüber aber sagt die Musikindustrie, wir ziehen jetzt andere Seiten auf. Sind das einfach schlechte Verlierer?
Ein bisschen vielleicht schon. Ich denke, man muss da einfach auch unterscheiden, wie es eben die Musikindustrie auch macht, zwischen Downloads, vielleicht das Kopieren und der Upload. Und ich mag mich nur noch so knapp an Strafrechtsvorlesungen erinnern, aber dort ist mal irgendwo der Vorsatz zum Tragen gekommen. Damit ist gemeint das Wissentliche und Willentliche. Jetzt zum Beispiel aufladen.
Also da spricht schon der Kriminalist bei dir.
Genau. Ein bisschen. Nein, und wenn natürlich das gegeben ist, also wenn das jemand auch gewerbstätig macht, dann muss dann natürlich Einhalt geboten
sein. Aber das Parlament, also gewerbstätige Raubkopiererei, da ist niemand dagegen, dass man die unterbinden soll.
Aber das Parlament hat ja gesagt, also gerade der Unterschied zwischen Upload und Download ist so bei BitTorrent oder Casa zum Teil sehr schwer zu machen.
Ja, das ist es.
Wenn du wirst, wenn du downloadst, wirst du automatisch auch zum Uploader. Also darum ist das eigentlich der Entscheid gewesen, da den Konsumenten zu schützen. Das beeindruckt dich aber nicht.
Mal, es ist sicher gut, also jetzt wie zu dem Fall, wo du vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommst, von der Jamie Thomas in den USA. Das verstehe ich sicher nicht so, wie es in den USA halt gelaufen ist.
Also vielleicht, um da schnell zu sagen, was der Fall war, das ist auch diese Woche ist die Frau Jamie Thomas in den USA vom Gericht zu $220,000 Schadenersatz verklagt worden, weil sie 24 Songs bei Casa bereitgestellt hat. 24 Songs, da kann man sich ausrechnen, dass das Sinn macht, diese Strafe, müsste jeder Song fast 10'000 Mal abgeladen worden ist, genau, wenn man sagt, der würde iTunes $1 kosten. Das ist doch völlig unrealistisch, oder?
Ganz sicher, ja. Und das ist auch ein bisschen sicher mit, hängt das mit dem angelsächsischen Recht halt zusammen. Das Case Law, oder jetzt eben, dass man einen Präjudizfall schaffen will, um auch ein bisschen abzuschrecken, aber das ist natürlich ein völliges Hirngespinst. Also, das verstehe ich nicht. Und so etwas wird es in der Schweiz sicherlich auch nie geben.
Hoffentlich nicht, ja. Ja, also mich hat es noch gedacht, irgendwie, ich habe mich dann gefragt, ob es jetzt wirklich ein Zufall ist, dass das alles in der gleichen Woche passiert. Weil ich meine, die Verwertungsgesellschaften sind ja international recht verbandelt, oder? Und die amerikanischen, die RIAA und Visa und so, die tauschen sich schon aus. Also ich finde, es ist noch beeindruckend, wie gut die koordiniert sind, würde ich jetzt den
Du denkst, es ist eine konzertierte
Aktion. Und das andere ist, finde ich, meine, die müssen sich überhaupt nicht beklagen. Sie haben nämlich das, was ihnen am meisten am Herzen liegt, nämlich höhere Gebühren auf MP3-Player und all das Zeug, das haben sie ja bekommen. Oder? Mhm. Und das Bedenkliche ist jetzt mehr, dass sie jetzt einfach ganz viel Geld haben, um ganz viel Klagen dann anstreben. Das ist ein bisschen, macht einem ein bisschen Bauchweh.
Gehen wir zum nächsten Thema. Google will noch in diesem Jahr ein eigenes Betriebssystem für Handys auf den Markt bringen. Das ist zumindest Spekulation in den Medien im Moment. Das Betriebssystem soll auf Linux basieren und gratis sein. Es erlaubt dann Zugriff natürlich auf Dienst von Google und es würde Google ermöglichen, Werbung aufs Handy zu bringen.
Und sehr wahrscheinlich wird es alles, was du je machst, auf dem Handy an Google weiterleiten.
Das macht genau, so wie Google Toolbar im Browser, aber Raffi, so ein kostenloses Handybetriebssystem wäre schon eine gute Sache. Für das, würdest du für das die Google-Werbung in Kauf nehmen?
Ich persönlich? Nein, auf keinen Fall. Weil das ist mir der Teikel. Und da sind halt wir eben aus der Forensik oder aus der IT-Sicherheit, wir sind zu paranoid. Mhm. Ein bisschen weit, weil da kommt dann halt schon das Herz, das in meiner Brust schlägt, für den Datenschutz auch zu plädieren. Und das ist da nicht mehr gewährleistet, wenn solche Sachen da passieren können. Weil woher wollen die wissen oder auf mich zugeschnittene Werbung mir können zustellen? Dann müssen sie ja irgendwelche Informationen auch von mir haben.
Das haben sie,
ich habe noch andere Bedenken. Also, wenn ich höre Linux, dann ist das für mich immer ein Usability-Desaster eigentlich. Und auf dem Handy gibt es eh schon schlimme Betriebssysteme, wo niemand rauskommt, dann braucht es nicht noch eins, das noch schlimmer ist.
Also. Und du traust auch nicht Google zu, dass sie das wunderhübsche Interface obendrauf zaubern?
Vielleicht. Also, ja, aber es ist also gar nicht garantiert, nur wenn es von Google kommt, dass es dann einfach
wird. Und meinst du, teilen zum Beispiel die Handyhersteller deine Bedenken, die müssten ja das Google-Betriebssystem dann auch auf ihre Geräte bringen oder das zumindest ermöglichen?
Ich sehe nicht in denen ihre Köpfe, aber ich glaube, dass eigentlich das Bedürfnis für nochmal ein Handybetriebssystem gar nicht so gross ist. Mhm. Und die Lizenzgebühren schlussendlich machen den Braten gar nicht weiss. Ich meine, Nokia, denen gehört Symbian mehr oder weniger. Das nützt denen gar nicht, wenn sie gratis etwas anderes nehmen, wo sie keine Kontrolle darüber haben. Mhm. Ich weiss auch nicht. Man wird es müssen. Also erstens, man muss es überhaupt passieren, das ist ja erst ein Gerücht. Und zweitens muss man dann schauen.
Ich halte das aber immerhin für wahrscheinlicher als Google Phone, wo wir auch schon darüber geredet
haben. Ja, wir haben ja dort schon gefunden, das ist ja eh nur eine Software.
Genau. Gehen wir zum nächsten Thema. Konsumentenschützerin Simonetta Sommaruga fordert ein Verschlüsselungsverbot beim digitalen Fernsehen. Das Grundangebot müsste dann auch digital unverschlüsselt ausgestrahlt werden oder über Kabel und Internet verteilt werden. Möglich wäre allenfalls ein offener Verschlüsselungsstandard. Der Ständerat ist auf die Motion von der Frau Sommaruga eingetreten und wenn auch der Nationalrat jetzt da mitmacht, könnten Zuschauer für das Digital TV von der Cablecom oder für Bluewind TV selber eine passende Set-Top-Box kaufen und müssten eben nicht die nehmen, die man heute zwangsweise muss mieten oder kaufen. Raffi, zwei Boxen hat man bei der Cablecom zur Auswahl und die billiger funktioniert nicht so richtig. Das sagen einem dann die Aussendienstmitarbeiter von Cablecom gerade selber. Da muss man doch sagen, doch, es ist höchste Zeit für diesen Vorstoß, oder?
Vielleicht, ob ich jetzt die Welt nicht darauf gewartet hat, das weiss ich nicht. Der Markt ist sicher gross und verschiedenste Hersteller könnten auch Setup-Boxen sicher auch gute Geräte zur Verfügung stellen.
Oder es gäbe schon Fernseher, die das könnten, wenn das ein offener Standard wäre, dass man gar keine Setup-Box mehr
brauchen. Genau, ja. Allerdings frage ich mich, wie will man den Content, also den Inhalt halt selber schützen, den Anbieter.
Muss man das?
Für ein Grundangebot, wie es hier in dieser Motion verlangt wird oder gefordert wird, denke ich nicht unbedingt, aber für gewisse Sachen braucht es das sicherlich. Und dann stellt sich wieder die gleiche Frage. Was für einen Verschlüsselungsstandard tun wir uns setzen oder was tun wir verwenden? Dann haben wir genau die gleichen Probleme.
Roger Zedi, da wird ja argumentiert, genau mit dem Hinweis auf die Schwarzseher, darum braucht es die Verschlüsselung. Teilst du die Meinung?
Ja, das heisst ja nicht, dass nachher alles unverschlüsselt ist. Also das ist ja wirklich sind zwei verschiedene Sachen. Ich finde jetzt grundsätzlich ist immer gut, wenn es Konkurrenz gibt und das offen muss sein für verschiedene Anbieter. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt der Durchbruch ist für Konsumenten wirklich. Aber der Trend, dass natürlich immer mehr Fernsehanbieter ihre Programme verschlüsseln und nur gegen eine Extragebühr anbieten, das ist eigentlich das Bedenklichere. Und das ist natürlich mit dem auch nicht gelöst.
Ja, also ich finde das sehr gut, weil eben dann, ob Verschlüsselung oder nicht, das ist ja das eine, das ist wirklich der eine Entscheid. Da wäre ich natürlich für keine Verschlüsselung. Ich sehe auch nicht ein, warum das jetzt Digital TV per se muss extra kosten. Das finde ich eigentlich völlig überflüssig. Und das ist einfach quasi Weiterentwicklung. Die Welt geht halt auf digital, also soll man das doch für den gleichen Preis anbieten. Aber dass es mehr Auswahl bei diesen Setup-Boxen verbraucht, das finde ich eigentlich logisch.
Das haben wir ja auch gesehen vor ein paar Jahren mit dem ganzen ADSL-Geschäft. Zuerst hat man dort halt den Router. Oder jetzt habe ich Cablecom, ist es halt nach wie vor so, dass man das Modem von innen zur Verfügung gestellt bekommt.
Hat ja aber auch Vorteile eigentlich, oder? Dann ja, für den Anwender ist dass es funktioniert oder sollte funktionieren. Oder weniger, ja. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich wenigstens
nein, zu dem sagen. Nein, die Setup-Box von der Cablecom funktioniert
gut, ja nicht. Gut, ich kann eben keine, darum kann ich da eigentlich gar nicht gescheites mitreden, aber...
Das hat mir ein Mann von der Cablecom gesagt. Natürlich, weil der Hintergrund ist, weil die Billig-Variante haben sie auf Druck vom Preisüberwacher müssen machen. Das ist die, die 6 Franken im Monat kostet.
Und die ist dann so jetzt, aber natürlich, extra gemacht,
vielleicht funktioniert sie auch, aber sie behauptet, sie funktioniere nicht, dass man dann verunsichert ist und dann halt die doch nimmt. Die für 20 Stutz nimmt. Und das, da braucht es einfach mehr Wettbewerb.
Okay, das sehe ich jetzt.
Das nächste Thema. In Australien hat sich die Internet-Security-Initiative zum Ziel gesetzt, sogenannte Zombie-PCs aufzuspüren und zu entsuchen. Zombie-PCs sind Rechner, die von einem Virus befallen sind und darum können missbraucht werden für Spam verschicken zum Beispiel oder für Internetattacken. Wenn die Initiative dann die Aktivität von so einem verseuchten PC registriert, wird der Provider informiert und der sollte dann mit dem Kunden Kontakt aufnehmen und dem dann helfen, den Computer zu reinigen. Raffi, so Botnets sind ja eine grosse Gefahr fürs Internet. Begrüßest du darum die Initiative von den Australier?
Auf jeden Fall, weil es hat sich jetzt auch gezeigt, dass bis jetzt 5 von diesen ISPs in Australien also
Internetprovider.
Genau. ISPs. Und die Zahl ist jetzt, glaube ich, auf 25 angestiegen. Deutlich. Und wenn natürlich alle an einem Strick sind, das ist in der Sicherheit immer so, dann kann man auch etwas erreichen. Und wenn das eben wirklich so gemacht wird und der Effort auch betrieben wird und das Geld da ist, dann ist das sicher eine ganz gute Sache.
Du hast vorher Datenschutz erwähnt. Siehst du da jetzt keine Bedenken?
Einerseits kann man das sicher, oder auch in so Botnet-verseuchte PCs, kann man vielleicht von extern, ohne irgendwelche aktive Attacken, kann man das feststellen, da gibt es halt Tools, dann spielt das eigentlich nicht eine grosse Rolle. Und wenn nachher der Internet-Service-Provider mit einem selber Kontakt aufnimmt, dem sagt, ja, wir sollen mal drauf schauen und es gibt die und die Varianten, um das Ganze zu entzeugen, dann ist das sicher eine gute Sache. Und ich denke, dann tangiert das auch den Datenschutz nicht.
Roger?
Ja.
Vorbild für uns?
Eigentlich schon, ja. Man sagt ja eigentlich immer, der Provider könnte mehr machen, auch bei uns. Und das ist jetzt mal ein Beispiel, wo sie offenbar etwas machen. Das ist doch gut.
Gut, Provider, machen das bei uns auch. Dann als letztes Thema. Es ist ein Glaubenskrieg um die Caps Lock-Taste entstanden. Die Taste heisst auf deutschen Tastaturen Feststelltaste und kehrt Gross- und Kleinschreibung um. Bei neuen Apple Keyboards aus Aluminium funktioniert das jetzt nicht mehr so ganz wie gewohnt. Und das hat ein Mac-Programmierer mit Namen Jonathan Wrench herausgefunden. Apple bestätigt, die Taste hat jetzt einen anderen Druckpunkt und soll eben verhindern, dass man die aus Versehen betätigt. Und der $100-Laptop hat schon gar keine so eine Feststelltaste mehr. Raffi, gehörst du zu den Anwendern, die da eine Anti-Caps-Lock-Verschwörung wittern, oder bist du der Meinung, dass die wirklich völlig überflüssig ist?
Nein, also ich finde, überflüssig ist sie nicht. Ich weiss auch nicht genau, wieso man die Absicht hat, dass man jetzt da den Benutzer davor schützen will, dass er die unbeabsichtigt betätigen will. Ich programmiere selber auch ein bisschen und mir passiert das eigentlich relativ selten.
Ich glaube, beim Programmieren ist es weniger das Problem, wenn du Text schreibst. Mhm. Also fast jeder, der Text viel schreibt, ja, flucht über die Tasten. Also ich habe das auch schon von mehreren Leuten gehört, mhm, dass irgendwie statt Grossschreibung mhm steht drauf und dann schreibst du gross weiter. Das ist wirklich eine ziemliche Fehlerquelle, okay, die nicht müsste sein. Und mhm ich finde es eigentlich noch lässig, dass die das probieren zu lösen. Ich finde es mhm komisch, dass sie es niemandem gesagt haben. Also das genau, dünkt mich schon ein bisschen strange.
Roger, es gibt ja auf der Tastatur noch andere Relikte aus früheren seligen Computer-Steinzeit. Ja. Nämlich die Scroll-Lock-Taste braucht heute auch niemand mehr. Oder eine Pausentaste,
ja, genau,
völlig überflüssig. Warum
oder
hangen wir?
Oder Printscreen oder so komisches Zeug. Ja, das braucht man
vielleicht. Das braucht man auch, als zumindest unter Windows. Aber ja, warum hangen die Leute so an diesen alten Tasten?
Ich glaube, das ist einfach, das sind so Sachen, wenn die mal eingeführt sind, ist ganz schwer, das wieder wegzunehmen. Mhm. Du hast sicher immer ein paar Hunderttausend oder so, wo die ums Verrecken werden und brauchen tatsächlich. Und der ganze Rest für die ist dann... Ich finde, das größere Problem ist all die neuen Knöpfe, die jedes Mal wieder draufkommen auf die neuen Tastaturen, die ich auch noch nie benutzt habe.
Also das ganze
Multimedia, Play und E-Mail und frag mich nicht. Das Einzige, was ich amigs benutze, ist laut und leise. Ja, und ja, der ganze Rest liegt bei mir also auch brach.
Das geht mir eigentlich auch, so eine Tastatur zu Hause, wo man all das Zeug steuern kann, brauche ich nie.
Bei einer Caps Lock-Taste ist es halt noch so historisch bedingt sicherlich. Ich denke, die meisten haben sich daran gewöhnt, die können mit dem umgehen und würden sie wahrscheinlich sogar vermissen, wenn sie nicht rum wären.
Also bei der Schreibmaschine war halt Grossschreiben eine Möglichkeit gewesen, etwas rauszuheben und darum hat es die Tasten gegeben. Aber heute könnte man tatsächlich das auch anders machen.
Ja, aber bei Chatten ist doch das auch so zum Teil, oder?
Ja, genau, dort wird mit Grossschreiben dann geschrauen.
Genau, etwas quasi bekräftigen, dann schreibt man es gross.
Genau.
Im zweiten Teil von unserem Digitalk reden wir heute über Spurensuche im Computer. Der Raphael ist da ein Experte. Ist das so spannend wie CSI am Fernsehen?
Es ist spannend, es ist sehr spannend.
Aber nicht ganz so dramatisch, oder?
Genau, ja. Und es ist auch nicht so, dass die Fälle innerhalb von 2 oder 3 Stunden alle können restlos aufgeklärt werden.
Bin
das ist also nicht der Fall.
Erzähl doch mal, wann kommen Leute wie du zum Einsatz?
Also meistens läuft das Ganze so ab. Irgendwann hat einmal jemand festgestellt, dass irgendetwas Unrechtmäßiges passiert könnte sein. Das kann jetzt zum Beispiel ein Kobik sein. Also das zählt
dann ein. Das
Kobik ist Koordinationsstelle zur Bekämpfung zur Internetkriminalität. Ja. Das ist eine Bundesstelle.
Ja, hast du gehört doch.
Die machen zum Teil ein Monitoring, wo man Sachen überwachen, wie zum Beispiel ein eDonkey-Netzwerk. Wenn die gewisse Sachen eingegeben werden und nach gewissen Sachen gesucht wird, dann schlägt das nach 3-4 Mal dort halt Alarm und dann geht man dem nach.
Was werden das zum Beispiel für eine Suche?
Gut, das wird jetzt... Nein, das kann zum Beispiel im kinderpornografischen Bereich sein. Da gibt es halt Schlagwörter, die ich jetzt hier nicht nennen.
Das ist eigentlich nötig.
Ja. Können wir uns vorstellen.
Jetzt nehmen wir an, das wäre im Kanton Zürich. Dann tut das nicht der Bund oder die Bundeskriminalpolizei tut den Fall bearbeiten, sondern das geht dann meistens als kantonaler Polizeikorps.
Mhm.
Und werden die Informationen denen mitteilt, eben was für eine Art Delikt sich handelt, welche Person und so weiter. Und die gehen dann eigentlich raus zur Beweismittelsicherung. Und das sind so HDs, Hausdurchsuchungen, wo der Polizisten...
HD auf der HD.
Genau. Das sind die Polizisten, die halt rausgehen und dann werden die PCs und die Sachen sichergestellt. Mhm. Das ist so das klassische Vorgehen.
Aber man muss sich schon ein bisschen mehr passiert sein als zweimal das falsche Stichwort.
Natürlich, ja. Also da,
Google und so.
Natürlich, also wo man ganz scharf drauf ist, sind Anbieter. Also die gehen rigoros vor. Also
für Geld wenn wieder.
Genau, das da, in der Schweiz ist das praktisch, oder gibt es so Fälle praktisch nicht. Meistens wird das Zeug irgendwo im Ausland gehostet. Primär auf chinesischen und russischen Servern. Aha. Weil dort gibt es auch so etwas wie eine Pseudostraffreiheit. Beziehungsweise, wenn da etwas so festgestellt wird, ist es sehr, sehr schwierig, mit diesen Amtsstellen dort zu kooperieren oder an Informationen hinzukommen. Also das verläuft dann im Sand. Okay. Wenn das da irgendwo in Westeuropa ist, ich denke jetzt gerade an Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, dann arbeiten wir zusammen, oder dann arbeiten die Polizeikorps auch zusammen.
Macht ihr, also ihr arbeitet in dem Fall vor allem für Bundesstellen und für quasi also, juristische Untersuchungen?
Genau, das ist wirklich so Strafverfolgung. Das ist schon mal
eigentlich. Also wenn der Computer festgestellt worden ist oder eingesackt worden ist von der Polizei, dann kommst du über und musst schauen, was da
drin ist. Das ist möglich. Es ist aber auch möglich, dass wir bei Hausdurchsuchungen dabei sind, gerade wenn es ein bisschen um grössere oder um komplexere Geschichten sind. Weil gerade bei kleinen Polizeikorps, die haben zum Teil Mittel nicht, die Leute halt auch nicht, beziehungsweise sie sind noch nicht so ausgebildet, wie sie eigentlich sollten sein. Dann gehen wir mit und sagen, das muss mitgenommen werden. Dann landet das meistens bei uns. Dann geht es dann um die Aufbereitung und dann um die Analysen und dann auch um einen Bericht schreiben.
Startest du den Rechner auf und schaust, was da drauf ist, oder?
Genau, nein, das wäre völlig das falsche Vorgehen. Das heisst, wenn gerade bei einer Hausdurchsuchung, wenn jetzt ein PC läuft, dann wird das System auch nicht runtergefahren. Man tut nie etwas runterfahren. Weil das könnte ja der Verdächtige, der könnte ja irgendein Tool installiert haben,
wo Löschvorgänge passiert,
durchführen. Das genau, okay. Das will man vermeiden.
Tun die dann auch, das wäre eigentlich noch meine nächste Frage gewesen, tun die dann auch zum Beispiel so Firmen beraten, wenn die intern merken, jemand hat zum Beispiel die Buchhaltungsfiles geklaut oder sich an der Lohn.de zu arbeiten
gemacht. Genau, das ist dann eben der Strafverfolgung im klassischen Sinn eigentlich das Zweite, wo wir zwar eher weniger, aber auch machen, dass wenn vermutet wird, dass irgendwelche geheimen internen Firmendokumente irgendwie rausgehen. Und dort muss man ja irgendwie nachweisen können, ja, der hat etwas gemacht oder ist gegen das Konkurrenzverbot, das wir vielleicht haben, vorgegangen.
Ja, aber trotzdem noch mal blöd gefragt, wie könnt ihr den Computer mitnehmen, ohne ihn runterzufahren, wenn der am Strom hängt?
Im Prinzip zieht man nur den Stecker raus und dann wird das Teil einfach mitgenommen, den ganzen PC.
Aha, eigentlich.
Das ist und der wird dann natürlich, also das kann einerseits sein, dass man vor Ort, wenn der Untersuchungsrichter anwesend ist, dass man dort drüber mit einer speziellen Boot-CD, wo das System eigentlich nicht angelenkt wird, oder mit Hardware Schreibschutz, weil man die Integrität, das ist das höchste Gut, die Integrität muss sichergestellt werden. Das heisst, die Daten, die getroffen, dürfen nicht mehr verändert worden sein. Weder durch uns noch durch irgendjemand anderen. Mhm. Und das muss sichergestellt werden. Weil sonst ist es nicht gerichtsverwertbar.
Mhm. Wie viele Leute in der Schweiz gibt es, die das machen, was du machst?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es gibt sicher bei grösseren kantonalen Polizeikorps gibt es Leute. Das ist gerade, also die grösseren in Bern, Zürich, Genf, die sind auch sehr gut ausgerüstet. Die machen auch praktisch alles selber. Ausser es sind dann internationale Sachen. Dann gibt es beim Bund gibt's Leute. Aber ich kann jetzt nicht genau, also ich kann jetzt nicht irgendwelche Zahlen nennen. Ich weiss zum Beispiel bei der Kantonspolizei Luzern sind das zwei Stellen. In Zürich wird das sicher ein paar mehr sein.
Gibt es denn grundsätzlich genug von euch? Man hört immer so ein bisschen, ja, die Polizei hinkt eigentlich den Hacker hinterher.
Also ich denke, gerade in der Polizeikorps hat man einfach das Problem, dass man die Ressourcen nicht hat. Die Leute, die sind zum Teil einfach überlastet. Da denke ich, da ist zum Teil halt, ja, einfach zu wenig Personen sind dort rum.
Aber weil es die finanziellen Mittel nicht gibt oder weil es zu wenig Fachleute gibt, die das können?
Natürlich eben, gerade bei der Polizei, die geht man auch mit einem relativ knappen Budget. Und es gibt eben nicht nur die IT-Forensik, die Geld braucht, sondern viele andere Stellen auch. Aber ausbildungsmässig ist es natürlich auch ein bisschen ein Problem. Weil
wie wird man das überhaupt, was du machst?
Ja, es gibt jetzt nicht irgendeinen spezifischen Werdegang, den man einschlagen kann. man hat vielleicht irgendwann einmal an einer Hochschule oder einer Uni Informatik studiert und nachher geht es dann halt weiter und dann gibt es bei uns jetzt zum Beispiel an der Hochschule Luzern bietet mir ein Mass an, das ist so ein Master of Advanced Studies.
Also das Nachdiplomstudium quasi.
Genau, das früheriges Nachdiplomstudium. Aber sonst, in der Schweiz gibt es vielleicht an der Uni Lausanne, Uni Freiburg hat einmal ein bisschen etwas gemacht, aber das ist sehr dünn gesät.
Aber du hast keine kriminalistische Ausbildung oder so? Oder?
Ich habe mal nach dem ersten Studium ein bisschen Jura studiert. Einfach dort eine gewisse Vorlesung, die mich interessiert hat. Das ist das Strafrecht und Staatsrecht.
Aber es ist jetzt mehr, weil du das einfach persönlich gemacht hast?
Genau, ja.
Quasi die Pflicht, dass man das...
Nein, schlussendlich ist es immer auch persönliches Interesse.
Kannst du mal erzählen, vielleicht von deinem aktuellsten Fall, jetzt ohne Namen zu nennen oder so, um was ist es da konkret gegangen?
Ja, also zu aktuellen Fällen wird jetzt eigentlich eher nicht, oder laufenden
zum Fällen. Zum letzten abgeschlossenen Fall, wo du kannst etwas sagen kannst.
Ja, ich habe vielleicht einfach ein paar Beispiele. Einerseits ist bei uns immer auch Kinderpornografie. Dätige Sachen gibt es halt, wo wir jetzt auf einem System, oder es sind mehrere Festplatten gewesen, die man sichergestellt hat. Und dort drauf hat es einfach, das sind mehrere tausend Bilder gesehen, mehrere hundert Videos.
Und das war in dem Fall aber jemand, der das auch weiter vertrieben hat? Oder hat das, gesammelt für sich?
Ja, das hat schon nach einem Sammler ausgesehen, weil die meisten, das sind schon, das sind einfach mal Sammler. In der Schweiz gibt es relativ wenig Anbieter.
Und wie lange arbeitet ihr jetzt an so einem Fall?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Eines der ganz grossen Probleme bei uns ist die immense Datenmenge. Weil wir machen das exakt Bit-to-Bit-Image von dieser Festplatte. Die Festplatte, die wird sonst nie mehr angeschlossen, nicht mehr angelenkt. Wir arbeiten nur mit einem digitalen Image. Zum Sicherstellen von einer 500 GB oder 2 TB können mehrere Stunden vergehen und das analysieren mit diesen Tools,
die wir haben. Müsst ihr dann jetzt nicht angenommen, 10'000 Bilder drauf, müsst ihr 10'000 Bilder anschauen? Nein. Auch wenn 9'000 unbedenklich sind, oder wie läuft das?
Also irgendwann hört man dann auf. Also das heisst, wenn wir da ein paar, ich sage jetzt, 100 Bilder gefunden haben, dann ist der Fall klar. Der Vollständigkeit halber schaut man natürlich schon noch, was hat sonst noch rum. Das machen wir sowieso allgemein Befehl. Das kann Zufallstreffer geben im Wirtschaftsbereich, wo einer auf dem Laptop halt noch solche Sachen drauf hat. Das sind dann eben Zufallstreffer.
Wie viel Automatik, also wie viel Automation ist da dabei und wie viel Handarbeit und Intuition braucht das?
Das ist halt von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, aber um jetzt auf das zurückzukommen, beispielsweise bei der Kinderpornografie, die kann man relativ viel automatisieren.
Ja.
Das heisst, die grösste Arbeit ist eigentlich die Aufbereitung des Falls. Also das ist danach der Beweismittelsicherung, das Image ziehen, kommt dann eben die Aufbereitung. Das heisst, man tut automatisiert alle Kompressate auf, also ZIP-Files, RAR-Files und so weiter. Ja. Schaut rein, hat es dort allenfalls noch Sachen. Man probiert auszusondieren, hat es verschlüsselte Sachen drauf. Gibt es andere Tools, die verwendet worden sind? Ist PGP beispielsweise installiert worden, oder TrueCrypt oder was auch immer? Also das ist dann eigentlich die ganze Aufbereitung und die Analyse am Schluss. Die braucht dann halt
Menschen. Wenn das zum Beispiel eben mit PGP, Pretty Good Privacy, verschlüsselt ist, dann bringt ihr das nicht auf, wenn ihr das Passwort nicht habt, oder?
Es kommt darauf an, wie stark ein Schlüssel ausgewählt worden ist.
Aber wenn man das so macht, wie es im Handbuch steht, dann...
Ja, dann... Also...
Oder habt ihr da geheime Tricks, die...
Nein, also das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie...
Das die... alles könnt hacken.
Genau, also es gibt sicher Möglichkeiten, aber nach einer gewissen Zeit hört man die auf und meistens kommt man an die Informationen, die man braucht,
über einen anderen Weg. Der Verdächtige tut sich auch nicht gerade entlasten, indem man das Passwort nicht rausgibt, oder?
Und es ist auch so... Und das einerseits einmal, und das Zweite ist, irgendetwas findet man immer. Also irgendwo eben Bilder, die er vermeintlich gelöscht hat.
Also schaut ihr auch, was ist gelöscht worden auf dieser Festplatte, aber trotzdem noch wieder herstellbar?
Genau, weil man muss sich das bei Festplatten oder auch Memory Sticks muss man sich das so vorstellen, wenn ich bei einem Betriebssystem einen Löschvorgang vornehme, dann löscht das nur den Telefonbucheintrag. Man muss sich das so vorstellen, eine Festplatte hat am Anfang ein Verzeichnis, wo die Daten dann physisch liegen. Und dort, der Link, der wird eigentlich gelöscht. Aber physisch, die Daten, die werden nicht überschrieben. Die sind noch oben.
Es gibt aber in gewissen Betriebssystemen gibt's so Safe Delete und
genau,
so.
Mac OS X
funktioniert das wirklich?
Also bei Mac OS X, das haben wir selber mal überprüft. Das tut so, das
Das ist nachher wirklich weg, das überschreibt es mit irgendwelchen...
Genau, ja, und da sind wir mit unseren software-technischen Mitteln, kann man dann eigentlich nicht mehr viel machen. Mhm. Es gibt
ich zum Teil auch theoretische Ansätze. Das seht ihr noch irgendwo, oder?
Ja, wenn das mit einem bestimmten Muster überschrieben worden ist, wo man in einem Tool kann zuordnen
kann. Aber dann kann man eigentlich nur beweisen, dass der Sachen sicher gelöscht hat und das genau, allein ist aber kein Verbrechen.
Ja, das ist halt genau, ja.
Sind die dann, oder bist du schon mal angefragt worden, zum Beispiel, weiß nicht, von jemandem, der möchte Daten verstecken, wie er das am besten versteckt oder so, könntest du da jemandem helfen?
Also wenn, dann fragen sie sicher nicht so offensichtlich und sagen, ich habe dann irgendetwas zum Verstecken. Also so ist es nicht. Wenn die Personen natürlich das Wissen darüber haben, wie das Ganze funktioniert, dann haben sie schon auch Möglichkeiten, etwas zu verstecken.
Steganografie, genau.
Genau. Dort ist halt einerseits, also Steganografie, dort versteht man darunter, dass man Informationen, Daten, tut in andere Daten ins Grundrauschen von denen einfließen. Sei das in eine Audiodatei und vor allem in Bildinformationen. Mhm. Also ein Word-Dokument in einem JPEG-Film.
Verstecken quasi.
Genau. Ja. Gerade bei steganografischen Tools, dort wird vielfach eben auch zusätzlich verschlüsselt. Mhm. Und dort hängt man dann natürlich an der Verschlüsselung selber. Aber das ist beispielsweise...
Aber ist das häufig, dass das Leute so machen? Oder ist
nein, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit denen, die ich zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet habe, oder was ich auch so höre, in den wenigsten Fällen sind Sachen verschlüsselt in einem Container irgendwo abgelegt, sondern die sind super strukturiert auf den Festplatten abgelegt. Das kommt immer darauf an, eben wo. Gerade bei Kinderpornografie, Pädophilie, dort ist es halt vielfach so, dass die Leute, die sind irgendwo durch halt ja, das darf man glaube ich schon so sagen, krank. Mhm. Und die interessiert sie nicht mehr gross, wie kann man jetzt das am besten irgendwie verstecken, sondern die haben ihre eigenen Maschinen und dann wird das sauber irgendwie strukturiert noch abgelegt. Mhm. Also die finden wir auf jeden Fall.
Also mir hat mal ein anderer Forensiker gesagt, die Leute, die meisten Fälle, die er hat, die Leute unterschätzen eigentlich immer, wie viele Spuren sie hinterlassen.
Genau, ja.
Kannst du das bestätigen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich könnte euch nur schon heute Morgen aufgestanden und ins Geschäft gegangen. Wie viele Spuren als man allgemein jetzt irgendwo in der Welt hinterlässt. Nur schon an einem Hauptbahnhof Zürich. Videokameras. Was würdet ihr so grossen Mund schätzen?
Ein paar hundert.
Hauptbahnhof? 30 vielleicht?
Nein. In den 100.
Wir sind über 100.
Am Hauptbahnhof?
Ja, nur weil
die natürlich nicht so ausgewertet, beziehungsweise die Qualität ist auch nicht so gut, dass man jetzt irgendwelche Leute zusammenzoomen könnte.
Also das könnt nicht ihr dann auch nicht wie in CSI dann herstellen, dass man scharf sieht, wer da drauf
ist. Und wir sind sogar an einem Vortrag oder Präsentation von einem von Las Vegas gesehen. Da ist dort dann auch IT-Forensiker bei der Polizei. Und Las Vegas, das sagt man so, das ist so die beste überwachte Stadt per Videokameras. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, er hat irgendeine Zahl genannt, dass man zu jeder Zeit von mindestens 4 Kameras aufgenommen wird. Jeder Zeit.
Das heisst auch in der Hoteldusche.
Gut, okay, es gibt natürlich noch irgendwelche privat, vor allem
auf öffentlichen
Terrain. Ja. Und eben da kann man sich selber überlegen, wie viele Spuren dass man irgendwo hinterlässt.
Andere Frage, würdest du auch das Visa helfen, nach MP3-Files zu suchen? Oder, also so Sachen kommen bei uns nicht an bis jetzt.
Nein.
No. Auch schon?
Wir sind auch schon angefragt worden. Da kommt es dann immer ein bisschen darauf an, um was es geht. Wir sagen nicht generell einfach, nein, das machen wir gar nicht. Aber es kommt ganz darauf an, in welchem Bereich es das auch ist, wie gross es das auch der Anschein macht. Aber wenn irgendetwas Strafrechtliches dahinter steckt.
Also wir sind da einfach Dienstleister.
Genau, das ist es auch. Mhm. Und der Auftraggeber bei uns ist primär natürlich Polizei oder Staatsanwaltschaft. Mhm.
Jetzt, ihr macht an dieser Hochschule auch Forschung auf diesem Gebiet?
Ja, ich will jetzt nicht Forschung sagen, sondern eher Entwicklung.
Entwicklung. Und dort geht es um Handys, stimmt das?
Genau, ja. Das ist jetzt so ein Projekt, das wir aufgleisen wollen. Und zwar, Mobildevices, die machen schon seit ein paar Jahren einiges aus und dort hinterlässt man eben auch Spuren. Ein abgeschlossener Fall, dort ist es um ein Tötungsdelikt gegangen, wo der Verdächtige gesagt hat, er habe dort in dieser Nacht ist scheinbar die Tötung passiert. Und er sei völlig betrunken gewesen, also unzurechnungsfähig. Und er wüsste überhaupt nicht mehr, was er dort gemacht hat. Und dort ist es darum gegangen, hat er eben telefoniert mit jemandem anderem und kann mir nachweisen, dass er mehrere Verbindungen, längere Verbindungen aufrechterhalten hat, vielleicht sogar SMS-Nachrichten austauscht hat. Weil das wäre dann wieder ein Indiz, dass er doch
dass
noch einigermaßen
da war. Und ist er das gewesen?
Jetzt in dem Fall, ja.
Ein anderer Fall, kannst du selber noch im Web surfen, ohne ständig völlig paranoid daran zu denken, wie viele Spuren du immer noch hinterlässt oder so?
Ja, ja. Also, wer grundsätzlich nichts zu verbergen hat, der hat auch nicht mit Konsequenzen zu rechnen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz...
Es gibt Sachen, die du bewusst nicht machst, die viele Leute machen, ohne vielleicht sich grosse Gedanken zu machen.
Mir überlegt sich vielleicht bei gewissen Webshops ein oder zweimal, sollen wir jetzt das wirklich machen.
Ja.
Aber das ist, vielfach ist das einfach gesunder Menschenverstand, den man muss walten muss. Oder ein anderes Beispiel ist Wireless Access. Jeder von uns hat wahrscheinlich einen Access Point in der Nähe, daheim sogar privat. Der eine oder andere sagt sich, ja, für was verschlüssel? Ich kann nichts verbergen, ich mache nichts Gefährliches. Für was soll ich meinen Access Point verschlüsseln? Und Problem fängt der an, wenn sich eben jemand anderes über diese Leitung Zugang ins Web verschafft und dann dort irgendwelche, auf Deutsch gesagt, Zeichen macht. Oh.
Also das Beispiel hört man immer wieder von Sicherheitsexperten. Wie häufig sind die Fälle wirklich?
Ja, hat es gegeben.
Hat es wirklich schon gegeben. Ich finde, das ist ja so ein Ammenmärchen, um einem Angst zu machen. Also meine sind verschlüsselt, aber sie sind von zuhause, aber...
Nein, das ist durchaus ein Problem. Wir hatten auch schon einen Fall gehabt. Und damals ist über einen Access Point oder dann schlussendlich über einen Internetzugang rechtsextreme Sachen abgeladen worden und auch austauscht worden.
Mhm.
Und das war damals dort ein älteres Ehepärchen gewesen. Nur ihnen ist es gut gekommen, dass sie eben damals genau in dieser Woche in der Ferien waren. Und das haben sie auch nachweisen.
Sie haben dann in der ganzen Ferien ihr WLAN laufen lassen.
Ja, wie es halt der eine oder andere.
Ja,
wie es halt der eine oder andere gleich trotzdem macht.
Ja, spannende Sache. Gibt es Trends oder Sachen, die du jetzt in jüngster Zeit plötzlich mehr siehst als früher?
Also etwas ist sicher gerade mit dem Auslagern. Dass viele ja verfehlen, vor allem auch Jugendliche, Informationen über sich selber irgendwo extern zu hosten. Mhm. Das heisst, sich das also auf YouTube irgendwie. Genau, ja. Eben, so Sachen. Die dunkeln mich halt, um wieder auf den Datenschutz den Link zu machen.
Mhm.
So Sachen dunkeln mich halt relativ gefährlich.
Ich könnte jetzt nicht denken, dass die Kriminellen wirklich schlauer werden, was da so geht.
Wir versuchen, oder es geht in die Richtung, dass man Informationen nicht an einem Ort zentral lagert, sondern verstreut.
Ja.
Und natürlich auch Kriminelle, die benutzen die IT-Mittel und da wird auch beispielsweise Skype halt gebraucht und Skype in der Forensik kann ein Problem darstellen,
weil die Kanäle, nicht ablösen.
Genau, weil die Kanäle verschlüsselt sind. Also da eben früher die klassischen Observationen, Nattelüberwachung und so, das klappt halt dort nicht so. Und da suchen wir jetzt sicher auch noch Lösungsansätze. Weil eben die wirklich Professionellen, die das machen, aber das geht in die Wirtschaftskriminalität, Industriespionage rein. Die benutzen natürlich auch High-End-Sachen und die wissen, was sie machen. Das ist bei den normalen Betrügern eher nicht der Fall.
Ja. Aber du würdest sagen, ihr seid auf der Höhe von diesen Leuten, also ihr seid denen nicht am Nachhasen?
Man muss natürlich ein bisschen weit, also man muss ganz bestimmt up-to-date bleiben.
Ja.
Aber ob ich mir jetzt in jedem Fall, wo wieder etwas Spezielles gemacht wird, nachsäckeln will, das braucht es vielleicht nicht überall. Aber man muss sicher ein bisschen weit auch Effort betreiben, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, diesen Sachen auch nachgehen und schauen, was halt so passiert.
Mhm. Bin ich zuversichtlich, dass ihr das macht?
Ich hoffe es.
Und wünsche dir viel, also ja, spannend ist es ja auf jeden Fall.
Mhm. Ich
wünsche dir auch viel Spass weiterhin bei dem Ganzen.
Ja, merci vielmals.
Vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Merci auch.
Das wäre der 37. Digitag auch schon gewesen. Nächste Woche gibt es eine Pause. Weil ich bin im Ausland und du bist auch irgendwie
so ausgelastet. Ich bin ein bisschen in der Ferien, ja.
Okay, das haben wir glaube jetzt auch wieder mal verdient zwischendurch. In 2 Wochen geht es aber weiter. Und dann beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem Thema Print versus Online-Medien. Wie gut oder wie schlecht gehen die klassischen Printmedien da vor?
Genau.
Feedback und Fragen wie immer auf leben@tagesanzeiger.ch. Und wir wünschen euch schöne 2 Wochen.
Ich hoffe, ihr
vermisst euch. Macht nichts, weil unsere Forensiker finden es. Ja, gute Zeit und bis bald.
Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day.
Du, ich habe keine Ahnung.
Okay.